Hallo, herzlich willkommen zur Rios Wochensicht. Jawohl, eine neue Ausgabe, hätte ich ja fast vergessen zu sagen, ja. Wow, die Wildkatzen sind zurück in Deutschland und nicht nur das, sie sind sogar mit einigen interessanten Themen zurückgekommen. Nein, nicht die Wildkatzen, sondern die Nachrichten in Europa, ja, und auch in den USA, denn es hat sich mal wieder einiges getan. So viele Themen hatte ich schon lange nicht mehr zusammengetragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen kann ich nicht alle Themen so ausführlich behandeln, wie ich das eigentlich gerne machen würde. Das würde aber den Rahmen von der normalen Wochensicht also bei weitem sprengen. Ich fange gleich mal an mit dem Thema Pseudonyme bei Google Plus, ja. Viele sind nicht sehr erfreut, wie Google Plus mit Pseudonymen umgeht. Bei Facebook gibt es auch eine Regelung mit den Klarnamen, nur dass die, ja, sagen wir mal, nicht so rigoros durchgesetzt wird, wie jetzt beispielsweise bei Google Plus. Insgesamt ist die, ist das, ja, das Bestehen auf, jetzt sage ich mal, real klingende Namen bei Google Plus schon etwas grotesk, weil erstmal kann es natürlich so keine generelle Überprüfung geben. Das ist auch richtig so und gut so. Schon müssten wir alle unsere Ausweiskopie an Google einschicken oder an Facebook. Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht tun, egal ob es eben jetzt dann der richtige Name ist oder nicht. Wie gesagt, selbst wenn jemand den richtigen Namen angibt, also irgendeiner Firma eine Ausweiskopie zu schicken, von dem kann ich nur abraten. Ja, das würde ich nicht machen. Dann ist es eben auch tatsächlich so, dass real klingende Namen, ja, was das ist, Ernst Müller, August Schönefeld, ja, dass die eben ganz normal akzeptiert werden. Und ja, im Prinzip ist es ja auch alles ein riesengroßer Quatsch, muss ich sagen, mit Realnamen. Denn jetzt gibt sich da jemand einen plausiblen Namen, aber niemand im Prinzip außer den engsten Kreis, den zum Beispiel auch eben im Realleben die Leute kennen, kann das ja überprüfen. Ja, und das ist auch gut so. Von daher ist es aber ein ganz großer Humbug. Und die Leute, die eben hier großspurig sagen, ja, wer seine Meinung im Internet veröffentlichen will, der muss auch dazu stehen, der muss auch seinen realen Namen benutzen. Darum kann ich nur sagen, kleine Brötchen backen. Erstmal, jeder muss es für sich selbst entscheiden, ob er das anonym tun will oder nicht. Da hat jeder seine Gründe. Die können gut, die können schlecht sein. Allerdings, erstmal, wer unter dem realen Namen im Internet was schreibt, der muss bei Datenschutz ganz, ganz still sein, ganz, ganz ruhig sein, denn der hat seinen Datenschutz, seine Privatsphäre bereits komplett aufgegeben. Ja. Wenn das noch in Verbindung mit einem Ort passiert, ja, dann herzlichen Glückwunsch, dann muss man sich über die Speicherung von Daten, Street View oder sonstiges bei irgendeiner Firma braucht man sich da keine Gedanken mehr zu machen. Das Schlimmste hat man ja bereits schon veröffentlicht. Ja. Also, da muss ich ganz klar sagen, Unverständnis von meiner Seite aus. Und ich hätte auch bei Google erwartet, dass die etwas lascher an dieses Thema herangehen und eben nicht so rigoros darauf bestehen. Das könnte Google Plus dann auch tatsächlich noch ganz große Schwierigkeiten bereiten, ganz große Schwierigkeiten machen. Denn eins steht fest, Twitter tut man so natürlich keine Kunden abgraben. Und ich weiß, bei uns ist die Twitter-Schelde groß, aber es ist das wichtigste News-Network, das es gibt, außerhalb von den großen kommerziellen Radio- und Fernsehnetzwerken. Und das hat einen guten Grund, denn man kann anonym Informationen preisgeben, ohne dass man eben gezwungen ist, das unter einem Realnamen zu tun. Überall, wo man einen Realnamen angeben muss, dann gibt man eben, läuft man eben Gefahr, dass man eben falschen Namen angibt und dann irgendwann sein Account gelöscht wird oder eben, dass man seine Privatsphäre selbst quasi zerstört. Und auch wenn das bei uns noch vielleicht nicht ganz so schlimm ist, man weiß nie, wer als nächster Innenminister wieder verrückte Gesetze macht, ja, und total frei von jeder Realität dann vielleicht auf einmal das Twittern über das neueste Lied, das gerade rauskam, als Aufruf zum Raubkopieren versteht oder was weiß ich, als hier das Kuchenbacken als Vorbereitung für die Verpflegung von terroristischen Vereinigungen. Leute, ihr lacht, aber im Prinzip ist es doch so, dass man jedem einen Strick drehen kann, wie man es nur will. Ob das dann vor Gericht oder so Bestand hat, spielt doch gar keine Rolle mehr. Derjenige hat jedenfalls viel, viel Ärger und deswegen, klar, nicht mit dem realen Namen was veröffentlichen, wenn man Angst haben muss, dass dann eben Schwierigkeiten gibt. Ich könnte da viele Beispiele bringen, auch bei uns, ja. Beispielsweise politische Gruppierungen, ja. Ja, es hat vielleicht was mit Mut zu tun, wenn man dann als Linksaktivist vielleicht gegen rechts schießt oder umgekehrt, ja. Das hat dann vielleicht was mit Mut zu tun, das unter einem realen Namen zu machen, aber auch etwas, ein bisschen was von Dummheit, muss ich auch ganz klar sagen. Denn jeder, der schon mal Opfer geworden ist von solchen Gruppierungen, der wird das sicherlich ganz, ganz anders sehen. Ja? Ich nehme da keine aus. Schauen wir mal nach Dänemark, was da war mit den Veröffentlichungen von den Mohammed-Karikaturen. Da hätten sich auch Leute, viele Leute im Nachhinein gewünscht, dass sie da vielleicht dann anonym agiert hätten. Ja, klar, Angst darf natürlich kein Grund sein, aber das ist ja ein bestehender Faktum. Ja. Wenn wir komplett angstfrei wären, dann könnte man ja auch komplett seine Daten veröffentlichen. Ich meine, alles drum und dran mit Sozialversicherungsnummer, Bankkonto. Ich meine, wenn man keine Angst hat, dass dann Schindluder getrieben wird mit den Daten, dann kann man das ja machen. Aber es ist dann eben doch ein bisschen Vorsicht geboten, so dass man aufpassen muss. Ein soziales Netzwerk ist eben etwas, da gibt man sich komplett preis. Wenn man sich aber komplett preisgibt unter einem anderen Namen, ist es nur halb so schlimm, wie wenn man das eben unter dem richtigen Namen tut. Ja. Dann kann es natürlich immer dieses Schreckensszenario hier geben. Man bewirbt sich irgendwo bei einer Firma und derjenige gibt dann den Namen ein und den Ort und dann kriegt er eben die volltrunkenen Bilder von Facebook oder von Google Plus oder sonst irgendwas gezeigt. Und Leute, das wollt ihr nicht wirklich. Ja? Ich habe darüber gesprochen, dass wir die Gesellschaft schon dahingehend ändern müssten, dass das eben nicht mehr relevant ist. Aber Fakt ist, dass es eben relevant ist. Und wer da eben Schwierigkeiten aus dem Weg gehen will, das sollte dann eben nicht unter seinem realen Namen tun. Also Anonymität bei Facebook und Google Plus ist ein großes Thema momentan. Da gibt es ein Für und Wider in der Diskussion. Und einige alte Politiker bei uns, die haben nämlich immer noch ihre Allmachtsfantasie. Und das zeigt auch, wie gefährlich das ganze Thema auch ist. Wenn dann so ein Innenminister fordert, ich muss mal gerade gucken, der Name, dass wir den in der Geschichte der Leute, die Persönlichkeitsrechte abbauen wollen in der Bundesrepublik Deutschland, dass wir den nicht vergessen. Der Innenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU, der hat da den Bock abgeschossen und sagt im Spiegel, dass eben normalerweise Menschen mit ihrem Namen für etwas einstehen. Warum nicht auch ganz selbstverständlich im Internet? Ja, soweit ist es in Ordnung. Nur Es ist doch klar, ich tue das mal weiter zitieren, bevor ich hier die Schelte anfange, damit ihr wisst, um was es geht. Er sagt weiter, ich weiß, dass es mir in der Netzgemeinde Wüste Beschimpfungen einbringen wird, aber warum müssen Fjordmann und andere anonyme Blogger ihre wahre Identität nicht offenbaren, fragt der Christ Sozial im Hinblick auf den anti-islamischen Blogger, der sich da auf dieses Manifest bezieht, von dem Behring da in Norwegen. Ja. Also, da sieht man mal wieder, wie hier alles zusammengebracht wird. Wir haben, sagt er weiter, immer mehr Menschen, die sich von ihrer sozialen Umgebung isolieren, allein in eine Welt im Netz eintauchen. Politisch motivierte Täter wie Breivik finden heute vor allem im Internet jede Menge radikalisierter, undifferenzierter Thesen. Sie können sich dort von Block zu Block hangeln und bewegen sich nur noch in dieser geistigen Soße. Gut, also erst einmal ist es natürlich so, dass die Grundrechte auch nicht dann aufgegeben werden sollten, wenn es solche Täter wie in Norwegen gibt. Denn wenn solche Täter wie in Norwegen dazu führen oder mit ihren Aktionen dazu führen, dass wir unsere freiheitlichen Rechte verlieren und in einer Demokratie zählt Anonymität eben mit zu den Grundrechten, die man bei der Meinungsäußerung auch hat, dann muss ich sagen, dann haben solche Täter möglicherweise ein Stück weit von dem, was sie erreichen wollen, schon durchgesetzt. Zumindest wenn es so radikale Täter sind, die eben Angst und Schrecken verbreiten wollen. Denn es ist einfach nicht mehr nachvollziehbar, wie die Politiker hier darauf kommen und hier Rückschlüsse ziehen von anonymen Blogger zu diesen Taten, dass da passiert. Ich weiß, Leute, Entschuldigung, dass ich das mache. Ich mache es normalerweise nicht, aber mir fällt eben dazu nicht ein. Es ist ja auch hier schon, es wird ja hier radikale Sachen angesprochen, radikale Themen und so weiter. Ja. Also, ich sag mal, 1933 gab es noch keine anonymen Blogs. Also, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja. Weil es ist eben so, dass nicht die Anonymität und vor allem nicht anonyme Blogs in irgendeiner Weise schuld sind, sondern es spielt die gesellschaftliche Einstellung eine Rolle. Ja? Und wenn dann eben sowas passiert, wie in der arabischen Welt mit diesen ganzen Sachen, mit diesen Twitter-Accounts, die ja auch da anonym sind, größtenteils, und eben mit Pseudonymen arbeiten, ja, und das eben tatsächlich Regierungsumstürze geben kann, dann muss ich sagen, dann kommt es aber nicht daher, weil es Twitter gibt oder weil diese Leute anonym twittern, sondern es kommt nur daher, weil es ein Potenzial dafür gibt, dass die Regierungen selbst geschaffen haben, in dem Sinne, dass sie eben die Leute unterdrücken und dann eben eine Großzahl der Leute damit nicht mehr einverstanden ist. Solche radikalen Einzeltäter allerdings, ja, die also mit politischen motivierten Hintergründen eigentlich nur noch am Rande zu tun haben, die einfach nur ihre zu radikalen Ansichten umsetzen wollen, die finden auch ein Sprachrohr, auch wenn sie nicht unter einem Pseudonym auftreten. Außerdem, ich sag's auch mal, der Attentäter Anders Behring ist, oder Behring Breivik ist meiner Meinung nach, also soweit ich das verfolgt habe, nie unter einem Pseudonym groß bekannt geworden, sondern das Manifest, das ist auch auf seinem richtigen Namen veröffentlicht worden. Und vielleicht sollte man sich das auch mal zu denken geben, dass der Blogger, auf den der sich jetzt bezieht, der hier, ich glaube, das der hat Sympathie geäußert mit dem Täter. Ja, ja, ich meine, wir können jetzt darauf spekulieren, was jetzt freie Meinungsäußerung ist und was eben krankhaft ist, wo eingeschritten werden muss. Da kann man durchaus drüber streiten. Das möchte ich auch gar nicht jetzt hier weiter erörtern. Nur eins ist hier sicher, weder dass die Verwendung von Realnamen oder Zwang von der Verwendung von Realnamen hätten da irgendwas machen können. um so einen Realnamenzwang durchzusetzen, da wäre eine totale Überwachung, wie man es immer so schön sagt, sehr abgenutzter Begriff, aber es ist so absolut unabdinglich. Ansonsten kann ja eben genau wie das Problem bei Google Plus nicht festgestellt werden, ob jetzt ja, John Smith der richtige Name ist oder ja, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Dann müsste man eine Registrierungspflicht für alle Blogger einführen, wo man zu einer staatlichen Stelle gehen muss und muss seinen Namen mit Ausweis und so weiter angeben, muss das Blog, die Blogadresse angeben und dann darf man bloggen. Und dann haben wir einen Staat, der nicht mehr in den Bereich der freiheitlichen Staaten einzuordnen ist. Ja, definitiv nicht. Außerdem ist es auch so, in Deutschland müssen viele schon jetzt, nicht alle zum Glück, aber viele müssen ja ihr Impressum angeben. Das finde ich auch nicht okay, das muss ich ganz klar sagen. Das ist immer wieder ein großer Kritikpunkt. Viele Länder, in denen man das eben nicht muss, haben mit radikalen Subjekten viel weniger Schwierigkeiten offenbar, als die Länder, in denen das eben rigoros durchgesetzt wird. Warum? Weil das eben überhaupt keine Rolle spielt. Also, dass es dann eben dort zu genau solchen Vorfällen kommt, ja, das dürfte ja klar sein. Ja, also, Schwachsinn hoch 10. Schon wieder ein Innenminister, der hier kaum noch einen Bezug zur Realität hat. Immerhin eins hat er gewusst, die Netzgemeinde hat ihn wüst beschimpft. Ja. Tut mir leid, ich wollte das eigentlich auch gar nicht so schlimm machen, aber naja, bei solchen Ansichten, die komplett gegen die Grundrechte und gegen den Geist der freien Meinungsäußerung ist, da geht mir das Messer in der Tasche auf. Das habe ich auch so eine Kraft dazu benutzt. Ne? Nee, Leute, also da, das ist eine Redewendung. Ne? Aber nee, da platzt mir echt der Kragen und ich finde, der Mann sollte schnellstens zurücktreten und vielleicht Platz machen für jemanden, der Recht und Freiheit und Ordnung im Sinne von freiheitlicher Ordnung akzeptiert, Platz machen. Ja, gut, habe ich schon so richtig aufgeregt. Ich habe letzte Woche schon mal was angesprochen über das Internet und das Radio, um jetzt mal zu dem Thema Copyright zu kommen. Auch da sind sehr interessante Sachen passiert letzte Woche. Eine kurze Rekapitulierung. Ich habe gesagt, das Internet ist quasi das neue Radio. Das, was man eben früher gemacht hat, im Radio sich neue Musiktitel angehört, das macht man heute im Internet. Wenn einem das verwehrt wird, und dann ist das äußerst schlecht für die zukünftige Entwicklung von der ganzen Musikszene. Das müssen auch immer wieder Studien sehen oder das belegen immer wieder Studien, die dann aber bewusst offenbar geheim gehalten werden, dass eben Leute, die im Internet in Anführungszeichen illegal, ich sag mal in Anführungszeichen illegal, weil ich sehe da eigentlich das nur begrenzt als illegal an, auch das sage ich ganz klar. Ja, aber zählt eben jetzt rechtlich wohl noch als illegal. Auch da kann man aber allerdings drüber streiten. Den Leuten wird eben die Möglichkeit genommen, oder die Leute werden dann quasi kriminalisiert. Ich hab jetzt richtig den Satz schon vergessen vor lauter. Weil eben jetzt gezeigt wird, hier, das, was ihr früher gemacht habt im Radio, das könnt ihr jetzt nicht mehr machen im Internet. Ja. Und da kann man jetzt sagen, ja, man kann ja jetzt Radio hören, ja, sorry, aber das ist nicht mehr Sinn und das ist nicht mehr die Zeit, in der wir leben, das ist die Vergangenheit und ja, UKW-Frequenzen werden auch bald abgeschaltet, ja, und da handelt auch der Artikel ein bisschen drum, den ich hier verlinkt habe, dass das Radio geht ins Internet, ja, ich sag's besser, das Internet ist das neue Radio, das neue TV. Ja. TV allerdings noch mit Abstrichen. Ja. Aber dort werden Sachen angeschaut, dort wird informiert, bevor man dann eben einen Kauf tätigt. Und dieses so ein Medium muss es geben. Und eben 2011, tut mir leid, da ist es eben das Internet. Ja. Und ja, die UKW-Frequenzen werden jetzt abgeschaltet. Wann steht noch nicht ganz fest. 2014 oder 2017 sind im Gespräch. Möglicherweise wird es aber nochmal verschoben. Und dann werden eben andere Frequenzen dafür benutzt. Da geht natürlich auch ein Zeitalter zu Ende. Ja? Und es wird kommen, das ist nur eine Frage der Zeit. Da haben wir digitale Übertragungsmöglichkeiten, da sind wir schon ganz arg nah an der Übertragungsart des Internets dran. Wird natürlich nach wie vor auch ausgestrahlt werden über den Äther, ganz klar. Aber immer mehr Leute haben jetzt auch unterwegs sogar eben das Radio über das Internet. Die neuen Geräte, wie beispielsweise Android-Telefon oder iPhone, ermöglichen natürlich ganz klar, sich auch Internetradios unterwegs anzuhören. Hier, beispielsweise habe ich auf meinem Handy eine Sunshine Live App. Ja, und warum sollte man denn die nutzen, statt einfach den Radio anzuschalten? Ganz klar, erstens mal hat man nicht überall ein Radio dabei, aber das Handy habe ich überall dabei. Zweitens, der Empfang ist meistens trotz dem Problem mit den 3G-Netzwerken ist immer noch besser als der Empfang, den es eben gibt über UKW. Das kann man ganz deutlich merken, wenn man eben gerade so Sender zum Beispiel wie Sunshine Live hört, die eben einen, sage ich mal, begrenzten beziehungsweise eine begrenzte Sendeleistung haben beziehungsweise eine schwierige Bandlage des UKW-Bandes, weil nämlich auf dieser Frequenz sendet nämlich unmittelbar daneben ein anderer Sender und die dürfen sich nicht gegenseitig kreuzen, deswegen sind die da sehr leise beispielsweise beim Senden und es kommt immer wieder Überlagerungen, wenn man zum Beispiel im Auto fährt, Überlagerungen auf die Frequenz von dem einen oder anderen Sender, der da eben sich dann doch stört. Also, es gibt viel, natürlich könnte man auch hier wieder viel von Sinn und Unsinn reden, aber die Zukunft ist das Internetradio, das ist klar. Und damit wird den Leuten wieder ein Stück weit Zukunft genommen, wenn eben solche, Gesetze, möchte ich nicht sagen, solche Anwandlungen der Musikindustrie hier gemacht werden. Ja. Von der Gesetzeslage her ist es alles andere als klar bisher. Ja. Da werden immer noch Urteile erwartet. Klar ist bisher nur eins, alles was nicht kopiergeschützt ist, darf auch zum privaten Gebrauch zum Beispiel kopiert werden, zum privaten Gebrauch. Das war schon immer so. Ja. Und es ist bis jetzt auch so, nur die Firmen stellen das gerne so dar oder verschweigen das gerne oder stellen das eben anders dar. Das stimmt aber so nicht. Und deswegen, Leute, ihr habt mehr Rechte, als ihr eigentlich denkt. Lasst sie euch nicht nehmen, weil wenn ihr sie aufgebt, dann sind sie weg. Und zwar für alle Zeit, beziehungsweise für sehr lange Zeit. Das geht ganz, ganz schnell. Also, und da zählen auch zum Beispiel die Leute drunter, die HD Plus haben. Ihr habt ein Stück eurer Freiheit aufgegeben, wenn ihr sagt, oh gut, ist mir egal. Gut, wenn es dann bald überall so ist, dass man die Werbung nicht mehr überspulen kann, dass man nur noch die Sendung aufnehmen darf, von dem man glaubt, der Sender ist damit einverstanden, dann muss ich sagen, das ist dann ein Riesenproblem für die Zukunft und das ist traurig. Und da kann ich nur sagen, alle, die eben sowas mittragen, mit unterstützen, die machen sich da auch mit Schuld. Ja, genau. Oh, gut. Positive Signale allerdings zu dem Thema Copyright gibt es jetzt aus Großbritannien. Dort sieht man das schon ein bisschen differenzierter und man sagt auch bereits, dass das Copyright-Gesetz dort zu weit gehe. Ja. Und dass man auch was dagegen unternehmen muss, dass eben diese Copyrights, dieser Copyright-Wahn sich weiter ausbreitet und dass eben die Rechte der privaten Nutzer auch gestärkt werden, weil man muss auch sehen, dass es auch alles, was veröffentlicht wird, veröffentlicht, ja, wie der Name schon sagt, veröffentlicht, ja, in die Öffentlichkeit kommt, dass das auch ein Stück weit Kulturgut ist. Und bisher gab es ja immer eine gute Abwägung zwischen dem die Firmen müssen Geld machen mit ihren Werken, ganz klar. Und dem die Menschen müssen auch Zugang haben zu dem, ja, auch wenn sie das vielleicht nicht kaufen können. Ja. Und das war bisher auch immer gut so. Wie gesagt, wenn eben einer kein Geld hat, für sich eine CD zu kaufen, und das ist nun mal so, diese Leute gibt es, ja, auch wenn das manche nicht verstehen können oder wollen, dann konnte er sich diese CD am Radio, zumindest Teile davon, die bekanntesten Lieder davon anhören, ja, und sich dann vielleicht bei den Sachen, die ihm am allerbesten gefallen, ja, dann vielleicht dann das Geld zusammensparen, sich das Album holen. So war das früher, ja. Kann ich mich noch als Kind auch daran erinnern, wo man eben nicht so viel Taschengeld bekam, ja, und kein XYZ-Phone hatte, ja, bei dem man dann, oh, die Musik, das will ich, klick, wupp, und die Eltern müssen zahlen, ja, ja, dann kann man eben da genau nachgucken, was will man. Und das muss eben auch in der heutigen Zeit, wo das Internet ja auch wenig kostet, der Zugang dazu, kann sich im Prinzip jeder leisten und sollte sich auch jeder leisten, sei er noch so arm, denn auch das Internet bietet natürlich auch eine Chance. Das geht von Stellenanzeigen bis zu sonstigen Chancen, die man eben im Internet hat, auch Geld zu verdienen. Aber das sind wir schon bei einem ganz anderen Thema. Nur eben darüber muss eben auch dann Information und eben auch Entertainment zu sehen sein. Ja. Ich will nicht alle Firmen schlecht machen. Ich möchte das nicht so darstellen, als ob es da überhaupt nichts gäbe. Ja, also Sat.1 beispielsweise bietet was Tolles an. Da kann man sich Serien, sogar amerikanische Serien, nach der Ausstrahlung im TV für eine gewisse Zeit angucken im Internet, kostenlos und völlig legal. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Das muss man sagen. Genauso wie eben zum Beispiel auch die Nachrichten der Tagesschau man sich anschauen kann und viele ZDF-Mediathekenbeiträge, auch andere TV-Sender haben jetzt schon, sind dem Beispiel gefolgt und zeigen, ich glaube, ProSieben macht das, glaube ich, auch, und zeigen einige Serien dann eben auch so. Also es ist nicht so, dass das alles jetzt schlecht ist und so weiter, nur man muss sehen, dass hier ein Status quo ermittelt wird. Es kann nicht sein, dass die Firmen mit aller Macht probieren, ihre vermeintlichen Rechte durchzudrücken mit drakonischen Strafen und Verkriminalisierung einer gesamten Gesellschaft, einer gesamten Generation, während auf der anderen Seite dann die Leute alles kostenlos haben möchten, gar nichts mehr tun möchten. Da muss man sich gegenseitig auf einen Nenner bringen und sich annähern. Und ich denke, dass es durchaus okay ist, wenn man im Internet in begrenzter Qualität sich die Inhalte anschauen kann. Der Verkauf leidet darunter nicht, das zeigen immer wieder Studien. Und hier in England geht jetzt eben eine Initiative aus, von der Politik wohlgemerkt, dass man eben da eingreift und eine limitierte private Copyright- oder Kopie-Ausnahmeregelung verbrieft sozusagen. Ja. Und das ist interessant. Auch eine Ausweitung zum Beispiel der nicht kommerziellen Forschung. Ja. Auch das sollte hier ausgeweitet werden und auch eine Ausweitung der Bibliotheksarchivierung. Ja, auch das ist wichtig. Ja. Nun, also ich muss sagen, es ist durchaus ein positives Zeichen aus England gekommen. Ich hoffe, dass sich da auch noch andere Staaten daran beteiligen. Ich habe auf jeden Fall den Artikel mal verlinkt. Das könnt ihr mal sehen. Allerdings, ich weiß nicht genau, ob das bei allen Firmen auf Gegenliebe stößt. Ich befürchte mal eher nicht. Ja. Denn die Firmen drehen immer weiter durch. Und der Patentwahn ist ja letzte Woche, ist ja richtig eskaliert. Ja. Es ist ja, eigentlich müsste ich mich schon kaputt lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Ja. Also zunächst mal, es ist ja schon so schlimm, dass die Firmen sich selbst verklagen. Und zwar Singer hat ja Vostu verklagt. Vostu ist in Brasilien, in dem Orkut-Social Network, das von Google betrieben wird, sehr, sehr groß eingestiegen. Und das ist auch die Basis, wo die Spiele quasi gehostet werden. Ja? Also bei Orkut. Nun hat eben auch in Brasilien, hat eben jetzt Singa, wirst du verklagt wegen der Gleichheit der Spiele sozusagen. Was das Kuriose daran ist, dass bei Singa auch Google eine nicht unbeachtliche Beteiligung hat an Singa. Und Google ist natürlich auch der Betreiber von Orkut. Also im Prinzip hat sich eben quasi Google mehr oder minder selbst verklagt. Ja gut, also ich meine, die haben nicht die Mehrheit an Singa, wenn ich das richtig weiß, aber immerhin schon einige ein beträchtlicher Anteil an Singa, und das ist doch schon äußerst dubios, was da abgeht. Also der Patentwahn und der Copyrightwahn kennt hier keine Grenzen mehr. Ist schon verrückt. Ja, es kommt wahrscheinlich eher Richtung Copyright als jetzt Patente. Aber trotzdem, es ist schon, es ist einfach verrückt. Ja. Bei den ganzen Patentgeschichten, ihr habt es vielleicht gehört, Google, Oracle, Apple, Microsoft, HTC spielt auch mit. Die sind da im Clinch miteinander, hauptsächlich wegen dem Android-Betriebssystem. Ja. Was ist passiert? Also Nortel hat hier, oder quasi Google hat ja die Bieterschlacht um die Nortel-Patente gegen das Konsortium bestehend aus Microsoft, Apple, war Oracle auch dabei, ich weiß es gar nicht, und EMC war es noch, ja, verloren, und die haben jetzt die Patente von Nortel gekauft. Das ist ein riesen Patentpaket, hat über 4 Milliarden US-Dollar gekostet. Google hat sich da offenbar einen Spaß draus gemacht. Ich habe es schon mal gesagt. Die haben dann solche Gebote mit Pi abgegeben, also 3,14 irgendwas Milliarden als Gebot abgegeben. Also sie haben das anscheinend nicht ganz so ernst genommen. Warum? Das kann man auch gleich sehen. Ich sage es gleich von weg. Es hat mich sehr gefreut. Dieser Kauf übrigens von den Nordland-Patenten ist jetzt unter Prüfung der US Trading Commission, denn es scheint wohl nicht okay zu sein. Beziehungsweise ist zumindest fragwürdig, ob das okay ist, dass ein solches Konsortium, solcher Zusammenschluss von mächtigen Firmen sich einen solchen großen Batzen Patente einfach sichern kann. Also es könnte also sein, dass der Kauf tatsächlich gar nicht legal war und dass der als ungültig erklärt wird. So. Wollen wir das Beste hoffen, dass das passiert. Aber warum ist es überhaupt jetzt wichtig, als Anwender sich darum zu kümmern? Also ich sag immer, der normale Anwender, den kümmert es eigentlich überhaupt nicht, ja, was da los ist im Patente. Und im Prinzip in allererster Linie müsste das auch nicht unbedingt jemand jetzt Kopfzerbrechen bereiten. Also ob da jetzt Apple oder Microsoft oder sonst irgendjemand gegen Google wegen Android klagt, das ist vollkommen piep egal. Die Leute werden ganz normal Android-Geräte kaufen können, und zwar viele Jahre. Ich bin überzeugt davon, dass Android noch zu haben ist, wenn Apple das iPhone schon längst durch irgendwas anderes ersetzt hat. Da müssen sich die Leute keine Gedanken machen, ja, weil im Prinzip ist es so, irgendwann wird sich geeinigt, ja, der eine schiebt dem anderen ein paar Milliarden rüber, und damit hat es sich, ja. Es wird überhaupt gar nicht vom Privatanwender irgendeine Beeinträchtigung geben, ja. Jeder kann ganz normal Android-Geräte kaufen, und das sollte er auch tun, meiner Meinung nach. Aber da muss sich niemand Gedanken machen. Das war schon immer so. Ja? Zwei Große streiten sich, und der eine fette Bonze gibt dem anderen fetten Bonzen ein paar Milliarden rüber, und dann darf der eine fette Bonze wieder die Patente von dem anderen fetten Bonzen benutzen, ohne dass der dann sauer wird. So ist es schon immer gewesen, so wird es immer sein. Da könnt ihr ganz sicher sein, weil es geht nämlich um ganz einfache Dinge. Das nennt sich Wirtschaft, und bei Wirtschaft geht es um Kohle. Und wenn die Kohle fließt, ist alles gut. Wenn die Kohle nicht fließt, dann wird geklagt. Und deswegen ist es eigentlich fast uninteressant. Aber warum ist es denn nicht uninteressant? Warum sollte der Anwender denn hier laut geben? Warum sollte er einschreiten? Warum sollte er sagen, hier Leute, ihr seid so aggressiv bei den Patenten, dann pfeifen wir auf eure Produkte. Warum sollte man vielleicht mal auch einen Boykott der Firmen in Betracht ziehen, die so aggressiv andere Firmen verklagen wegen ihren Patenten, die auch teilweise absurd sind und auch immer wieder dann auch als ungültig erklärt werden? Ja. Ganz klar, weil nämlich, wie wir es schon eben gesagt haben, die Großen, die können das unter sich gern ausmachen. Ja? Also Google wird keine Probleme haben, sich mit Apple oder mit Oracle im Endeffekt dann zu einigen, nachdem eine unglaubliche Schlacht vor Gericht stattgefunden hat. Ja, wird man ein paar Millionen oder ein paar Milliarden halt rüberwachsen lassen. Ja, und dann geht das wieder und dann kann Google das eben weiterhin machen. Deswegen wird es auch Android immer geben und kein Problem. Nur wo ist das Problem? Bei den kleinen Firmen ist das Problem, bei den Startups. Wenn diese Tendenz in einem Patentrecht so weitergeht in den USA, dann werden die Schwierigkeiten haben. Dann werden Innovationen auch im Keim erstickt von den kleinen Firmen. Die haben schon viel Innovation gemacht und die großen kommen dann eben oft nur die kleinen zu kaufen. Aber wenn die kleinen keine Perspektive mehr sehen und nur noch verklagt werden, dann werden die auch dann nichts mehr Neues entwickeln. Ja, und stattdessen, ja, werden sie sich vielleicht woanders da umgucken, wo sie das machen können. Bisher ist Deutschland noch nicht ganz so schlimm von dem Patentwahn betroffen wie die USA. Deswegen können wir momentan, könnten wir noch sagen, ja gut, dann siedeln sich vielleicht ein paar Firmen bei uns mehr an. Allerdings fehlt bei uns auch so ein bisschen das, naja, sag ich mal, die Umgebung dafür. Ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Start-up, sage ich mal, wie, ja, sagen wir mal, wie Google das früher mal war, sich bei uns hier oder von uns aus hier, ich sage mal von uns aus, also vom Kern aus, von Europa beispielsweise, ja, aus so groß positionieren könnte, das glaube ich einfach nicht. Ja, so bin vielleicht ein bisschen pessimistisch. Aber die Firmen würden doch dort lieber hingehen, wo es eine viel bessere Umgebung gibt, auch politisch. Und das ist zum Beispiel Indien und China. Ja. Von dort könnten durchaus dann große Sachen kommen. Warum kamen sie bisher nicht von dort? Außer vielleicht Japan, gut. Wenn man so die Netzseite betrachtet, dann kamen sie wirklich mehr aus den USA. Dennoch kommen ja viele Geräte auch Hardware von der Hardwareindustrie her aus dem asiatischen Raum, wie eben zum Beispiel HTC und so weiter. Einige Firmen dort wollen auch gar nicht international agieren, also die wollen gar nicht auf den US-Markt, weil sie genau sehen, was hier abgeht mit dem Patent, das ist ja lachhaft. Ne? Sagen nur Spotify, das war zum Beispiel ein Dienst, der in Europa gestartet ist, allerdings nicht in Deutschland, weil da haben wir auch viel zu restriktive Gesetze. Also auch da wird Geld verdienen bei uns quasi unmöglich gemacht. Also Spotify ist aber dann von einigen europäischen Ländern rüber in die USA und haben dort gestartet. Ja. Und was ist passiert? Sie sind angeklagt worden wegen Patentverletzung. Ja. Haha. Ja. Also Leute, ne, bleibt auf jeden Fall erstmal dann auf den Märkten. Aber das wird den USA nicht helfen und das wird auch der technischen Entwicklung der Welt nicht helfen, ja, sage ich mal. Denn momentan ist die beste Umgebung immer noch in den USA. Wie gesagt, Indien und China sind stark am Aufholen, was diese Atmosphäre für Startups betrifft. Allerdings, das wird noch ein bisschen dauern. Und was ist in der Zwischenzeit? Ja. Da wird es eben dann mau aussehen. Deswegen ist es wichtig für die Anwender, nicht nur für die Leute in den USA, hier Partei zu ergreifen, ja, gegen Patente, vor allem gegen die Softwarepatente vorzugehen. Und wer sich darüber genauer informieren will, der kann gerne bei fsf.org mal vorbeischauen. Die Free Software Foundation, die hat da einiges zu dem Thema Softwarepatente zu sagen. Und warum es einfach ein Unding ist und warum dem Softwarepatente niemand hilft, außer den großen, außer den fetten Firmen, die immer nur noch mehr Kohle abschöpfen wollen, aber nicht den kleinen innovativen, die eigentlich mal ursprünglich von dem Patentgesetz geschützt werden sollten, gegen die großen. Ich habe noch weitere Artikel verlinkt, was ist nämlich noch passiert. Google hat das ganz klipp und klar gesagt, hat mal Tacheles gesprochen, dass diese ganzen Patentklagen gegen Android eigentlich nur deswegen stattfinden, um Android zu diskreditieren, um Android zu verteuern, um die Verbreitung von Android etwas zu verlangsamen, denn hier iOS schwimmt die Fälle davon, ja, auch diese Woche 50% etwa des Smartphone-Marktes gehört bereits Android, ja, und damit weit, weit vorne vor iOS beispielsweise von Apple und ja gut, von Microsoft wollen wir ja gar nicht ersprechen, leider, weil schönes Microsoft Windows Phone 7 immer noch sehr, sehr gut, aber so sieht das eben aus. Und das sieht mir auch tatsächlich dann aus, dass eben diese Firmen dann knallhart versuchen, mit über Patente hier dieses zu stoppen. Also Tacheles hat Google gesprochen, hat genau das gesagt. Reaktionen von Microsoft sind dann gleich erfolgt. Und die haben natürlich gesagt, hier, also das stimmt so nicht. Wir haben ja sogar angeboten, dass die mit uns zusammen für die Patente bieten wollen. Klar, wo ist der Haken dabei? Das habe ich auch klar, sofort erwähnt im Blogpost. Ja, so einfach ist es nicht. Ja, also wenn man dann eben so ein Bieter-System angehört, kann man natürlich auch nicht mehr die Patente, beziehungsweise kann man sich auch nicht mehr vor Patentbeanspruchen schützen oder Ansprüchen schützen. Somit wäre natürlich eine Riesenzahlung erforderlich gewesen von Google. Also da wäre richtig Geld geflossen, ja, intern in diesem Konsortium dann. Weil so einfach ist es natürlich nicht, wenn dann eben, also man hätte quasi keine rechtliche Möglichkeit gehabt, mehr sich gegen diese Patente zu stellen. Weil man hat sie ja mitgetragen, man hat sie ja mitgekauft und damit hat man sie auch quasi dann eben, ja, ich möchte es sagen, anerkannt, aber man hat ja dann eben auch mit, man sitzt ja quasi im selben Boot und ja, somit gäbe es dann auch keine Handhabe. Deswegen waren die Bedingungen einfach unmöglich für Google anzunehmen bei diesem Nortel-Patent Gebot, ja, und da mit den anderen zusammenzubieten. Das hätten die wohl gern gehabt. Dann hätten sie nämlich Google jetzt endgültig zur Kasse bieten können für Android. Jetzt ist der Ausgang eher wieder offen. Da hat Google alles richtig gemacht, dass sie nicht zusammen mit diesen Firmen in dieses Konsortium reingegangen sind und geboten haben damit. Ja. Denn Google ist der Meinung, dass sie keine Patente verletzen. Und das ist auch eine interessante Geschichte. Und wir werden sehen, was da dabei herauskommt. Ich bin sicher, dass zumindest die allermeisten Patente, die da angesprochen werden, entweder zu trivial sind, sodass sie als ungültig erklärt werden, ja, wie schon die viele Patente von Oracle jetzt als ungültig erklärt werden, ich kann es nur immer wieder betonen, erklärt wurden auch, ja. Und auf der anderen Seite dann eben, dass einige Patente vielleicht festgestellt werden, dass die überhaupt gar nicht berührt werden, die ins Feld geschmissen wurden. Und selbst wenn da jetzt nur ein paar Patente, dann ein paar wenige übrig bleiben, die jetzt tatsächlich dann als, sag ich mal, als verletzt gelten könnten, ja, dann werden das aber relativ wenige sein. Google wird sich da mit einer akzeptablen Summe dann an den Firmen oder für diese Patente dann eben kenntlich zeigen müssen. Ja. Aber auf jeden Fall weit, weit, weit von dem weg, was eben so gefordert wird. Ja. Oder was eben auch dann ohne Gerichtsverhandlungen jetzt quasi mit den Verhandlungen gemacht werden können. Übrigens, ich würde mir wünschen, dass Google hier vielleicht ein bisschen mehr jetzt auch mal Zähne zeigt. Mit dem Blogpost haben sie den ersten Anfang schon gemacht. Sehr schön, danke Google. Weil sie müssen sich jetzt auch verteidigen. Und ich würde mir wünschen, dass sie jetzt auch diese Patente, die 1030 Patente, die sie von IBM gekauft haben, jetzt aktiv einsetzen, als Druckmittel gegen diese Patentrolle, die versuchen hier Android und Google mit diesen lächerlichen Patentvorwürfen unter Druck zu setzen, dass sie ihrerseits dann Apple, Microsoft mit ihren und Oracle mit ihren Patenten sehr stark unter Druck setzen, so dass eben eine vernünftige Verhandlungsbasis dann am Schluss herauskommt, wo man sagt, okay, hier ihr lasst uns in Ruhe, wir lassen euch in Ruhe, ihr kriegt das und das, ihr gebt das und das und dann sind wir okay. Ja? Da muss Google halt ein bisschen mehr Zähne zeigen. Sonst sind sie am Schluss die Einzigen, die zahlen. Das kann natürlich nicht sein. Ja, Patente fliegen da Übergang zu dem neuen Skype-Codec. Man glaubt ja kaum, Microsoft hat Skype gekauft. Bisher hat Microsoft war immer skeptisch gegen den WebM. Apple hat denen ist die Galle übergelaufen, wenn sie nur WebM gehört haben. Ich bin ja ein großer WebM-Fan. Freies Videoformat, patentfreies Videoformat, jawohl, Ausrufezeichen, das Google gekauft hat von der Firma On2. Grundlage ist der VB8-Codec zusammen mit Ogvorbis Audio in einem Matroska-Filesystem und das Ganze nennt sich dann eben WebM. Ein super Videocodec, wie ich finde. Und das sieht auf Skype so. Und die nutzen nämlich jetzt den VP8-Codec für die Videotelefonie. Klasse gemacht. Super Skype. Und interessant. Microsoft hat Skype gekauft und jetzt nutzen sie VP8. Aha. Interessant. Gut. Sehr schön. Mal gucken, ob das jetzt nur so vorbei an der Microsoft-Chefetage gemacht wurde und ob sich das nochmal ändert. Oder ob Microsoft da jetzt einschwenkt. Und sagt, okay, ja, also wir unterstützen dann auch VP8. Das wäre natürlich auch eine schöne Sache, wenn sie in dem Internet Explorer nativ WebM unterstützen würden. Natürlich funktioniert WebM auch im Internet Explorer, sofern der Codec installiert ist im Betriebssystem. Das habe ich ja schon immer gesagt. Also man kann WebM mit dem Internet Explorer ohne Probleme anschauen. Man muss eben nur vorher einen Codec installieren. Da bin ich gespannt, möchte aber jetzt nicht weiter drauf herumreiten. Da werden wir sicherlich noch davon hören, bin ich mir ganz, ganz sicher, auch von WebM. Übrigens, das neue Bildformat WebP scheint auch sich schon sehr gut zu materialisieren. Ich hoffe, dass da Google noch ein bisschen mehr dieses WebP pusht. Das ist nämlich ein super Bildformat. Und mit guten Kompressionsraten, aber viel besseren Ergebnissen als JPEG. Also das heißt, weniger Platzbedarf, aber bessere Qualitäten. Das ist immer schon mal sehr, sehr gut. Linus Torvalds, der hat sich, der ist durchgedreht wegen GNOME 3. GNOME oder GNOME, ja. Der hat die GNOME 2 Entwickler doch gebeten, auch einen GNOME 2 Fork zu machen, die Fedora Entwickler. Denn er ist alles andere als glücklich mit GNOME 3. Er findet das Betriebssystem einfach furchtbar. Wo sind denn hier die Äußerungen? Das war nämlich sehr, sehr schön. Also er hat nur gesagt, er hätte gern einen brauchbaren Desktop und sei noch niemandem begegnet, dem dieser GNOME 3 Mist gefallen habe. Hat er tatsächlich gesagt. Ich meine, gut, ich kenne zwar schon Leute, die den GNOME 3 Mist gut finden. Ich kann da eigentlich noch nichts dazu sagen. Mir gefällt das Unity ausgesprochen gut. Deswegen habe ich auch letzte Woche auf 11.04 mein Ubuntu geupgradet. Läuft wunderbar. Ich mag, wie gesagt, das Unity sehr. Finde ich sehr, sehr schön. Einfach zu handhaben. Ganz, ganz toll. So wie ein modernes Betriebssystem auch sein müsste. Besser ist nur noch Chrome OS, weil da hat man nämlich gar nichts mit dem OS zu tun. So soll das eigentlich sein. Das OS spielt keine Rolle mehr. Sorry. Für die OS-Freaks natürlich ist das der Horror. Klar, deswegen gehen die natürlich entweder zurück auf das GNOME 2 oder GNOME 3. Unity stand hier nicht zur Debatte. Ich finde Unity geil. Torvalds hat sich dazu, glaube ich, zumindest jetzt hier in diesen Dings, nicht geäußert. Aber GNOME 3 findet er jedenfalls grausam und hat auch gesagt, dass es für den Benutzer zu kompliziert wäre. Er hat allerdings auch schon vorher mal gesagt, wegen GNOME 2, wenn ihr den Anwender, wenn ihr die Anwender wie Idioten behandelt, werden nur Idioten eure Software benutzen. Okay. Aber ich finde, er hat damals recht gehabt. Bei GNOME 3 kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht dazu sagen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht benutzt. Wenn es allerdings wirklich so kompliziert ist. Also es muss schon ein Mittelding geben. Ja. Also vielleicht sollte man mal sowas einführen wie eine Experteneinstellung aktivieren. Ja. Das heißt, man hat ein einfaches System, aber man kann Experteneinstellungen aktivieren und dann kann man das so dermaßen kaputt pimpen, oder eben hochpimpen. Das Problem ist eben, dass die normalen Leute, wenn die eben ein System so haben, die können oder die müssen dann eben tausende von Sachen einstellen, dann kommt am Schluss nur noch Chaos heraus. So ist das halt. Ja. Aber wenn es halt Leute sind, die eben Computer anschalten, Internet surfen, boom. Ja, dann ist eigentlich Unity eine gute Sache. GNOME 2 allerdings auch okay. Ja, GNOME 3, wie gesagt, kann ich nichts dazu sagen. Wenn es wirklich so kompliziert ist, ist es dafür natürlich nicht mehr geeignet. Aber GNOME soll ja eine Standardoberfläche sein für viele Benutzer. Deswegen, ja, vielleicht ist da ja was dran, was Torvald sagt. Jetzt haben wir schon Ewigkeiten hier verbraucht. 50 Minuten, ich glaube, das ist die längste Wochensicht seit sehr, 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 sehr langer Zeit. Deswegen nur noch kurz. Schade, dass eigentlich nur zu kurz Zeit ist jetzt für das Thema Alma. Alma, das Array von Radioteleskopen in der Atacama-Wüste, ja. da ist jetzt die erste europäische Antenne angeliefert worden. Man glaubt es kaum. Und das bedeutet auch, dass es dort wahnsinnig schnell jetzt vorangeht. Und bald auch der Regelbetrieb dann von dieser neuen Antenne aufgenommen werden kann. Da freuen sich viele Wissenschaftler schon darüber. Der Projektmanager der ESO, für das ALMA-Antennenprojekt zuständig ist, der hat gesagt, es ist großartig zu sehen, dass die erste europäische ALMA-Antenne jetzt eben Chainantor, das ist ein Ort dort in der Nähe, erreicht hat. Es ist von diesem Plateau eben, oder es ist auf diesem Plateau das Meisterstück der Technologie, das man eben für das Studium des Kosmos dort verwenden wird. Fantastische Geschichte, auch für die ESO ein aufregender Moment und ich werde auch das ALMA-Projekt dann weiter noch im Auge haben, vielleicht ist mir ja mal vergönnt, dorthin zu fliegen, ne? Das wäre wirklich nicht schlecht. Es wird ja auch ein paar interessante Geocaches geben, habe ich gehört. Das das wäre ja dann eine schönes Ding, das so beides so zu verbinden, ne? Oder nicht? Naja, ich denke schon, ja. Also der Atacama-Wüste geocachen und dann noch das ALMA ein Projekt dort zu besuchen. Oh, das wäre natürlich ein Traum. Ne? Wahnsinn. Naja. Ja, Leute, das war's dann. Aber jetzt muss ich schon fast sagen, endlich ja, mit der Rio 20 für heute. Wenn ihr mich erreichen wollt, könnt ihr das tun unter Twitter @Rio findet ihr mich. Na, Google findet ihr mich unter Rio Cook. Cook Plus natürlich, ja. Oder ihr kommt auf das Begleitblog dazu, wochensicht.zenetcast.com. Darüber könnt ihr noch eine E-Mail schreiben, rio@zenetcast.com. In diesem Blog findet ihr dann, habe ich eben gesagt, Einkast? Nein, also in diesem Blog wochensicht.zenetcast.com, natürlich, wochensicht.zenetcast.com. Ja. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Und da freue ich mich immer besonders drüber, zu den Einzelthemen, aber auch neue Themen, die ihr vielleicht mal angesprochen haben wollt. Ja, und dann sage ich bis dorthin eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Bis dann. Tschüss.